SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Herzlich willkommen aus dem Englischen Institut in Heidelberg. Wir sind die ganze Woche unterwegs mit SWR1-Leute an Schulen im Land. Und hier unterrichtet Steffen Haschler, der ausgezeichnet wurde mit dem Deutschen Lehrkräftepreis Unterricht innovativ. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Erstmal toll, dass wir hier sein dürfen. Also Informatiklehrer, du unterrichtest, ich glaube, 2 9. Klassen und die Oberstufe. Und die Auszeichnung gab es für ganz besonders innovativen Unterricht. Das haben natürlich jetzt die Schüler vorgeschlagen. Aber was würdest du selber sagen, was macht deinen Unterricht so innovativ?
Erstmal die Rahmenbedingungen. Also wir sind hier an der Schule in einer freien Trägerschaft. Das ist, weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich relativ viel auch rumkomme mittlerweile und auch vorher rumkam. Hier sind einfach mehr Möglichkeiten, auch wegen der Schülerinnen und Schüler. Also eigentlich war ich nie innovativ, sondern ich habe immer versucht, mit denen im Gespräch zu bleiben und zu fragen, was sie eigentlich brauchen. Da kommen wir, glaube ich, heute auch noch drauf, weil das so ein bisschen Teil der Ankündigung war. Und insoweit ist das, glaube ich, eigentlich so die Grundlage. Und wir sind in Heidelberg, Wissenschaftsstadt. Also wir sind ja mehrfach privilegiert, sage ich mal.
Ja, wir gucken mal drauf, was die Schülerinnen und Schüler gesagt haben. Er ist ein Role Model für lebenslanges Lernen und Offenheit für neue Themen. Dafür, dass man nicht alles wissen muss, sondern bereit sein sollte, sich auf Neues einzulassen. Was bedeutet dir die Auszeichnung?
Ich habe mich ziemlich gefreut und nicht damit gerechnet. Also mir war gar nicht dieser Preis so richtig bewusst. Also ich kannte ihn eigentlich schon, aber eben habe da nicht so drüber nachgedacht. Ist eine schöne Wertschätzung. Und was ich toll finde, ist natürlich auch, es gibt total viel Rückenwind und Aufmerksamkeit. Wir sprechen jetzt gerade auch. Und insoweit habe ich auch eine Chance, ein bisschen zu erzählen und vielleicht auch andere zu ermutigen, Unterricht manchmal ein bisschen anders zu machen.
Da sind wir ja schon beim Stichwort, Unterricht manchmal etwas anders zu machen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Man ist ja auch als Lehrer in vielen Bereichen eingeschränkt, oder ist das nicht so?
Doch, das ist erstmal so. Also es gibt das Schulgesetz, es gibt ein Schulcurriculum, es gibt Fachschaften. Ich sage mal ein bisschen, das Ziel ist im Weg, es gibt bei uns das Abitur. Also erstmal ist der ganze Rahmen ist erstmal scheinbar ziemlich fix. Aber aus anderer Perspektive betrachtet, gibt es ziemlich viele, ob man das jetzt Lücken nennt, aber ziemlich viele Freiräume. Ich meine, ich habe eine pädagogische Freiheit im Klassenzimmer, die kann ich mir nehmen, die muss man sich aktiv nehmen. Und ich hatte immer nicht so das Problem damit, dass ich mich zu sehr absichern wollte, ob das jetzt so gerade geht oder nicht, sondern habe einfach oft gemacht.
Kannst du uns ein Beispiel nennen, wo du einfach mal gemacht hast? Gibt es wahrscheinlich viele, aber vielleicht greifst du einfach eins raus.
Ich kann ganz Banales nennen, weil mir das jetzt gerade nur einfällt. In der Pandemie waren die Schulen erstmal zu und ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, obwohl ich ja den Chaos Computer Club Hintergrund habe, ob das jetzt gut oder schlecht ist, und habe erstmal ein Zoom-Meeting am ersten Tag mit meiner Mathe-Klasse damals gemacht, weil ich erstmal wieder gucken wollte, was ist bei denen eigentlich gerade los. Und wenn ich das vorher mir genau überlegt hätte, hätte ich das ja gar nicht machen dürfen, als banales Beispiel.
Ja, jetzt habe ich gesagt, wir wollen das Publikum mal kennenlernen und vielleicht gibt es da ja auch Fragen an Steffen Haschler. Ich gehe direkt mal hier in Reihe 2. Wer bist denn du?
Hallo, ich bin Josefine Ehrlich. Ich habe selber letztes Jahr Abitur gemacht und habe schon von dem Projekt hier mehr mitbekommen, die letzte Woche auch schon. Und was ich mir auch schon länger überlegt hatte, war, ich habe selber in meiner Schulzeit viel erfahren, dass viel Wert auf die Schwächen viel Fokus auf die Schwächen der Schülerinnen und Schüler gelegt wird. Wenn jemand was nicht so gut kann, wird Nachhilfe gegeben. Wenn es dadurch immer noch nicht besser wird, kann es sogar sein, dass der Schüler das Schuljahr deswegen nicht schafft. Und mich würde interessieren, wie realistisch umsetzbar es ist, mehr Fokus auf Stärken der Schüler zu legen, mehr Förderung dafür anzubieten.
Was sagt der Experte, Steffen?
Also unser System ist erstmal schon historisch vielleicht so gemacht. Oder also ja, es passiert schnell, dass Lehrkräfte, würde ich mich gar nicht ausnehmen, in ihrem Fach gucken, ob es läuft. Und wenn es nicht läuft, dann ist es ein Anlass, praktisch ja dem nachzugehen, sage ich mal. Also ich würde total zustimmen, es ist total schade, wenn jemand in von mir aus Französisch sehr gut ist, aber in Mathe halt das nicht so hinbekommt, dann wird wenig jetzt in Französisch sozusagen kompensiert an Gutem, was man in Mathe an Schlechtem erfährt, sondern dann ist man halt eben der schwache Mathe-Schüler. Also das ist erstmal, glaube ich, eine Bestandsaufnahme, dass unser System so ist. Und das sollte definitiv nicht so sein, weil gerade in der heutigen Zeit wir ja auch in interdisziplinären Teams arbeiten werden in der Zukunft. Und da werden die Stärken gebraucht und nicht die Schwächen. Die sind gar nicht so relevant, weil was ich nicht gut kann, das mache ich dann eh nicht. Also insoweit wäre da sicherlich ein Aspekt, wo man Schule mal systemisch verbessern könnte, wenn das jetzt eine Antwort ist.
Ist das beantwortet oder möchtest du nachbohren?
Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage, die man so selber leicht nicht beantworten kann. Aber ich finde es interessante Denkanstöße, die ich sehr schön finde.
Naja, vielleicht kann er ja doch, weil Steffen, du hast ja eben gesagt, ja, man muss die Möglichkeiten dann nutzen und einfach mal machen. Vielleicht gibt es auch bei der speziellen Förderung auch noch Möglichkeiten, ich weiß nicht.
Ja, also was ich mache in meinen Fächern, ich habe ja mit Mathe, Physik, Informatik jetzt auch nicht für alle Schülerinnen und Schüler die Lieblingsfächer erwischt. Dafür habe ich es wiederum, glaube ich, leicht, da es irgendwie gut zu machen. Ich versuche halt, die Zugänge zu verbreitern. Also was ich sowieso immer versuche, klar, in meinem Unterricht habe ich auch das Glück, gerade Informatik ist sehr klar, da gibt es so irgendwie mehr oder weniger richtig oder falsch. Also das wird nicht in allen Fächern funktionieren, was ich jetzt sage, aber ich versuche halt, Lernräume zu schaffen. Also als Beispiel hatten wir das Thema künstliche Intelligenz. Das kann man sagen, Grundlagen sind erstmal relativ easy, aber irgendwann kommen so ein paar Verständnisschichten, die will man vielleicht gar nicht verstehen oder versteht es einfach nicht. Und was dann meine Idee ist, dass praktisch ich einen Lernraum schaffe, wo sich die Schülerinnen und Schüler ihr Thema suchen können, weil das Thema KI ist riesig. Und mein Zugang kann sein über die Medizin, mein Zugang kann über die Musik gehen, mein Zugang kann übergehen. Und manche können von mir das einfach rein theoretisch das Thema wegarbeiten. Das machen auch manche. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern mehr Optionen zu lassen, als nur diesen einen Weg, den man irgendwie vorne erzählt.
Du hast uns jetzt eben schon das Stichwort Chaos Computer Club geliefert und du bist außerdem Gründer, Erfinder und Hacktivist mit unglaublich viel Innovationskraft und Engagement, so heißt es in einem anderen Kommentar von den Schülerinnen und Schülern. Wie bringst du denn all diese unterschiedlichen Bereiche unter einen Hut?
Weil ich immer im Schnittstellenbereich unterwegs bin zwischen Bildung, Innovation und Technologie. Also im Prinzip füttern die sich alle gegenseitig, sage ich mal, die Themen. Also und dann einfach, wie man sagen, Consistency im Englischen, also einfach dranbleiben und machen.
Es gibt ja diese Henne-und-Ei-Frage. Was war denn zuerst da bei dir? Zuerst Hacker? Oder zuerst der Wunsch, Lehrer zu werden?
Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt zu lange dauert. Ich kann es ganz verkürzt sagen. Also ich wollte eigentlich nie Lehrer werden. Also das war jetzt irgendwie Zufall.
Wie kam's?
Also platt gesagt, war ich immer sehr, sehr gut in der Schule. Gerade in Mathe und Physik, easy peasy. Musste nie lernen, war alles immer am besten. Auch die ersten zwei Uni-Jahre war ich, glaube ich, unter den Top 3 jeweils hier in Heidelberg. Aber ich habe nie lernen gelernt. Und irgendwann habe ich dann eine Frist verpasst. Weil ich auch gemerkt habe, dass ich eben eigentlich hätte lernen müssen, habe ich nicht gemacht. Und dann wurde ich exmatrikuliert und hatte eigentlich damals nur eine Gelegenheit, auf Lehramt zu wechseln, um weiter studieren zu können, weil eigentlich wollte ich ja Mathe machen.
Du sagst gerade, du hast nie lernen gelernt. Du gibst jetzt weiter, wie man lernen lernt. Was ist dann das A und O dabei?
Also zum einen, dass man sich mit dem Lernstoff irgendwie in Beziehung setzt. Also erstmal, das ist auch eine Devise als Lehrkraft, ich kann niemanden lernen. Also Lernen ist ein eigener Vorgang. Das heißt, umso mehr ich eigentlich vorkaue oder vorturne, umso weniger lernen die. Deswegen versuche ich möglichst wenig zu reden in meinem Unterricht. Und im Endeffekt ist das eigentlich auch genau der Trick, wie man drankommt, dass man irgendwie einen Sinn sieht in dem, was man gerade machen will oder probieren will.
Jetzt heißt es, wir lernen am besten darüber, wenn wir selber machen. Aber du kannst nicht in jedem Unterricht die Schüler machen lassen. Oder geht das doch? Findest du da immer einen Weg?
Bei mir ist das immer so. Also eigentlich mache ich fast nie was. Also wenn, dann mache ich 10 Minuten mal was für die Gruppe. Aber das ist wieder der Trick mit zum Beispiel, ob das jetzt Anleitungen sind oder eben diese verschiedenen Themen, die ich zulasse, dass alle eigentlich an dem Stoff irgendwie arbeiten. Und bei mir ist es auch so, man kann mir gar keine Frage stellen, weil ich beantworte das nicht, sondern praktisch, ja, ich habe das gemerkt beim Coden, weil ich da gar nicht hinterherkam. Erstmal sollen die Schüler miteinander reden und dann gibt es Schüler, die besonders viel wissen und wenn die das auch nicht wissen, dann kann ich helfen. Aber ich bin praktisch erst so eine dritte Schicht, sage ich mal.
Jetzt gab es gerade hier einige Schmunzler, als du sagtest, eigentlich mache ich im Unterricht gar nichts. Die machen das. Kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht Lehrer und andere Eltern sagen, Moment, was ist denn da los? Also Sie sind eine, habe ich eben gehört, Sie sind eine Kollegin. Machen Sie auch nichts im Unterricht?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ganz andere Fächer. Also ich habe Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Ethik und Literatur und Theater. Also da gibt es tatsächlich schon auch diesen Lehrervortrag mal, wo man so ein bisschen Input gibt und denkt, Kindern, also versuche ich eigentlich den Schülern Geschichten zu erzählen. Also das mache ich schon. Aber auch da ist es natürlich den Bezug zum Text zu entwickeln. Das müssen sie schon selber machen tatsächlich. Erstmal den Text geben, dass man sagt, was sagt ihr euch? Und wenn er nichts sagt, dann können Sie die Gruppe diskutieren, dann kann man immer noch eingreifen und sagen, okay, vielleicht den oder jeden Aspekt.
Okay, danke. Was sagt Ihr Kind, wenn es nach Hause kommt? Der Steffen Haschler hat heute wieder nichts gemacht. Wir haben den Unterricht selbst gemacht.
Das würde mein Kind nicht sagen, weil es in den Genuss noch nicht gekommen ist. Also im Endeffekt, glaube ich, ist das ja auch was, was die Schule will, modernen Unterricht machen, die Kinder zum Selberdenken anzuregen. Und das kann nur was Gutes bewirken. Also ich glaube, dass das der anstrengendere Unterricht ist, weil man wahrscheinlich sehr viel mehr vorher gedanklich sich damit auseinandersetzen muss. Also ich glaube nicht, dass das die einfachere Variante ist oder die, die jeder kann. Ich glaube, man braucht eine große Souveränität, um sagen zu können, ich mache nichts.
Geben wir die Frage direkt mal weiter. Steffen, wie ist das?
Ja, also eben, es kommt aus der Erkenntnis raus, dass, ich kann das jetzt zehnmal erklären, aber das hilft ja einfach nicht. Also im Endeffekt müssen die Leute machen. Also insoweit war das eigentlich relativ natürlich. Und außerdem gewinne ich ja dadurch Zeit. Also ich kann dann rumlaufen und kann gezielt mit Schülerinnen und Schülern arbeiten. Ob das jetzt die ganz Guten sind oder die, die vielleicht Unterstützung brauchen oder die, die eben noch nicht lernen können. Weil siehe mein schönes Erlebnis, wenn man nicht lernen kann, die Schule verlässt, ist ziemlich doof. Also insoweit gewinne ich Zeit. Und andererseits ist ja auch Gesprächszeit gewonnen. Wenn viele in den Gruppen reden, passieren ja viel mehr Gespräche. Da bin ich auch Mathematiker.
Also was ist also der wichtigste Tipp fürs Lernen, den du weitergibst?
Ich glaube, dass man eben viele verschiedene Dinge ausprobiert, sich auch auf vieles einlässt, auch auf etwas, was man vielleicht erstmal denkt, kann man nicht lernen oder will man nicht lernen und sich dann überlegt, schaffe ich doch irgendwie einen Zugang, also dass ich es vielleicht doch lernen will oder wenigstens lernen kann. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Und ich würde auch aufpassen, mich daran zu messen, was ich gerade kann, sondern ich würde gucken, was konnte ich letzte Woche, was kann ich diese Woche. Das ist auch ein Teil meines Unterrichts, dass wir regelmäßig, also die machen so ein Check-in, ein Check-out, wo stand ich das letzte Mal, wo stehe ich heute. Und wenn dann Zuwachs ist, ist doch toll. Also da muss der nicht so groß sein wie bei den anderen und vielleicht bin ich noch nicht so weit, um vielleicht eine Klausur gut zu bestehen, aber man sieht immer einen kleinen Fortschritt, sonst sieht man immer nur so einen Berg.
Steffen Haschler in SWR 1 Leute, unterwegs an den Schulen im Land sind wir und als innovativster Lehrer wurdest du ausgezeichnet. Als Informatiklehrer, also bei dem Thema kommt man ja wahrscheinlich auch an ChatGPT nicht vorbei. Wie ist das? Wie bringst du das in den Unterricht ein?
Also zum einen ist es ein Lerngegenstand, zum anderen ist es ein Tool. Also in meinem Unterricht bei Informatik ist das natürlich ziemlich nützlich, um schnell voranzukommen. Also man kann das sinnvoll aus meiner Sicht einsetzen. Beim Schulträger der KBW-Gruppe haben wir uns halt auch schon relativ früh damit beschäftigt. Das war auch ein Vorteil, sage ich mal. Wir haben 2018 angefangen, uns mit KI auseinanderzusetzen.
KBW-Gruppe, muss ich kurz nachfragen?
Ja, ist der Schulträger.
Okay.
Genau. Ja. Und das kam aber aus einer Not, weil einfach berufliche Schulen viele im Unternehmen sind und oft die richtige Lehrkraft am richtigen Ort gefehlt hat.
Und jetzt war nachzulesen, dass du sogar ein Schul-Chat-GPT entwickelst. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, genau. Wir haben uns im November 22, als ChatGPT rauskam, haben wir einfach Schul-GPT registriert, weil ich dachte, das kann man vielleicht noch gebrauchen. Und wir hatten eben vorher schon uns Gedanken gemacht und dann war das natürlich plötzlich so ein Aha-Erlebnis, dass man jetzt auch das, was man sich schon konzeptionell überlegt hat, anfangen kann umzusetzen. Und vereinfacht gesagt geht es darum, KI-Tools, so wie sie halt im Moment am Markt sind, helfen nicht beim Lernen, vereinfacht gesagt. Weil erstens sind die nicht immer, wenn man das Thema nicht kennt, sicher, weil sie eben einfach gibt es einen Fachbegriff, zum Beispiel halluzinieren, also Dinge erfinden oder nicht richtig wiedergeben. Und zum Zweiten auch für Lernende nicht gemacht sind. Das sind eben Gesprächsassistenten. Und man muss die sauber für die Lernprozesse oder die organisatorischen Prozesse einer Schule vorbereiten, nenne ich es mal.
Das Schul-GPT, wenn ich das richtig verstanden habe, also den Namen habt ihr euch 2022 gesichert. Ist es jetzt fertig, 4 Jahre später?
Nein, überhaupt nicht. Und wenn man hier fragt, dann da ist sehr, sehr viel zu tun. Das wird ja auch nicht aufhören. Also im Prinzip, wo wir früher eine Problematik hatten mit Zugängen für Wissen, also als ich in der Schule war, war das noch so, da musste ich in die Bibliothek gehen. Irgendwann kam Google, dann kam Wikipedia. Und jetzt ist es eher ein Aufmerksamkeitsproblem. Also was guckt man sich eigentlich gerade an? Insbesondere unsere Schülerinnen und Schüler sind doch oft in den sozialen Netzwerken abgelenkt oder wissen gar nicht, was man jetzt von den neuen Entwicklungen verfolgen soll und was nicht. Aber im nächsten Schritt wird es ein Anpassungsproblem geben. Ja, und da müssen wir einfach immer dranbleiben. Das hört nicht mehr auf, egal welche Entwicklung.
Wie funktioniert das jetzt aktuell bei dem Projekt? Wie weit seid ihr dann?
Also für den Berufsschulbereich haben wir, sage ich mal, ein fertiges Tool, eine Lösung. Da pilotieren wir jetzt Gott sei Dank auch an den ersten öffentlichen Schulen, eine in Offenbach, eine in Dresden. Da haben wir im Prinzip KI-gestützte Selbstlernkurse, dass die Schülerinnen und Schüler halt die ganze Zeit lernen könnten, wenn sie Lust drauf haben. Und es kann halt den Unterricht unterstützen. Genau, gibt ihnen auch Möglichkeiten bei Sprachbarrieren. Das wissen alle, die so ein KI-System, so ein Large Language Model, da steckt ja das Wort Sprache drin, nutzen, kann da und einfach helfen.
Okay, also da seid ihr schon auf einem guten Weg. Jetzt habe ich beim Reinfahren gesehen, so ein Verbotsschild mit einem Handy drin. Also für den Informatikunterricht ist das relativ schwierig, das durchzusetzen. Wie läuft das generell hier an der Schule? Was bedeutet das eigentlich, Handyverbot?
Ja, für die privaten Endgeräte. Also da ist ja auch nochmal ein Punkt in Richtung Bildungsorganisation. Die privaten Endgeräte sind auch viel Ablenkung. Mit den Kameras kann man Quatsch machen. Die helfen ja nicht beim Lernen. Die Geräte. Und wenn die Schule ein Konzept hat, ein Medienkonzept, Mediencurriculum oder auch ein Ausstattungskonzept, braucht man die ja auch nicht. Viele Schulen nutzen die ja vielleicht eher auch aus der Not, weil eben die Infrastruktur der Schule es sonst nicht hergibt.
Die werden also morgens eingesammelt und mittags wieder verteilt?
Noch einfacher, wir haben Handytaschen, da kommen die Handys rein. Man kann natürlich wahrscheinlich auch viel mit einem Zweitrittgerät tricksen. Aber die Grundidee ist, dass praktisch die Handys nicht zugreifbar sind für die Schülerinnen und Schüler. Und erst wenn sie das Schulgelände verlassen, sind starke Magneten da. Kennt man aus den Kaufhäusern und dann kriegt man das Ding wieder auf.
Es werden Leute vom Englischen Institut in Heidelberg mit Steffen Haschler ausgezeichnet mit dem Deutschen Lehrkräftepreis. Wir sind hier an einem Gymnasium in Heidelberg. Heißt das, du bist hier privilegiert? Kann man das unterstellen?
Würde ich schon sagen, klar. Ja, ist es ja eben Heidelberg, ist es eine private Schule. Gleichzeitig sehe ich auch in privaten Schulen eigentlich auch einen Innovationsmotor für das Bildungssystem. Also insoweit ist es auch einfach richtig, dass wir hier versuchen, innovativ zu sein an der Schule.
Was würdest du dir denn dann für sämtliche Schulen wünschen, was es hier gibt und woanders eben nicht?
Genau, die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Dass wir Strukturen auch relativ schnell mal wandeln können. Also wir haben zum Beispiel ein Experiment gemacht mit dem Mittwoch, dass wir einfach andere Pausenzeiten haben, um Zeit zu gewinnen für Gespräche oder ich weiß gar nicht, seit wann es so ist, aber wir haben auch dann das Klingeln für die Pause halt einfach rausgenommen, weil es irgendwie alle nur noch genervt hat und es klappt trotzdem. Also ja, einfach Dinge relativ schnell umzusetzen.
Das Wie klappt das ohne Klingeln? Steht dann irgendwann jemand auf, weil er aufs Handy geguckt hat?
Das ist dann unser Job. Ich meine, wir Lehrkräfte machen das Classroom-Management, wie es so schön Neudeutsch oder eher Englisch heißt. Und es ist halt unser Job, die Zeit im Blick zu halten. Aber wenn man seine Stunde gut plant, das kriegen wir, glaube ich, alle so auch hin, dann merkt man das und kann das dann auch eben entsprechend ansagen. Aber letztlich beendet ja auch die Lehrkraft den Unterricht und nicht die Schülerinnen und Schüler.
Ja, noch nicht.
Ja.
Du bist regelmäßig bei JugendHack dabei, wurdest auch dafür ausgezeichnet mit der Theodor-Heuss-Medaille. Wie können wir uns so ein Hackathon vorstellen? Was passiert da?
Das ist erstmal ein Schutzraum. Also es sind auch wieder Schülerinnen und Schüler, die irgendwie besonders sind. Also es ist nicht für alle was einerseits und andererseits für Schülerinnen und Schüler, die sonst nicht so viel im System Schule bekommen, was sie eigentlich vielleicht brauchen. Also es ist eine Art Safe Space. Da können die Jugendlichen so, wie sie sind, sein, ohne dass sie sich gegenseitig zu sehr auf die Nerven gehen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber sie können vor allem sehr frei sich ihre Projekte selbst suchen und dann daran arbeiten. Also im Prinzip haben wir so Themenräume, zum Beispiel Gesellschaft oder Politik oder Sport. Und dann suchen sie sich irgendein Thema mit Technologie, aber es kann auch künstlerisch sein und machen halt relativ schnell innerhalb von anderthalb, zwei Tagen einen Prototypen. Das ist natürlich auch eine Denkweise, die man erstmal kapieren muss, dass man nicht immer alles perfekt haben muss als Konzept und bekommen da von Profis Unterstützung.
Ist es so, dass das am Ende in der Öffentlichkeit präsentiert wird?
Also es wird auch vor den Eltern präsentiert. Wir hatten am Anfang, also das ist ja auch schon viele Jahre, gibt es Jugendhackt und wir haben oft dran umgebaut. Es gab mal eine Jury, da gab es Preise, dann haben wir das wieder rausgenommen, weil das irgendwie auch ein bisschen absurd war, die einen dann auszuzeichnen und die anderen irgendwie nicht. Und das auch gar nicht das Thema des Hackathons eigentlich ist. Wir haben da viel rumprobiert. Am Ende war es eigentlich eher eine kleine Runde, dass eher die Eltern und alle, die halt teilnehmen, da irgendwie draufschauen.
Was für Gestaltungsmöglichkeiten liegen im Programmieren? Was würdest du da nennen?
Also theoretisch kann man mit Informatik ziemlich alles machen, sehen wir in der Welt da draußen. Liegt banal daran, dass Computer ziemlich schnelle Rechenknechte sind. Also wenn die so ein Smartphone eine Sekunde irgendwas tut, dann müssten wir dafür grob vielleicht 50 Jahre durchrechnen. Zwar ziemlich einfache Rechnung, aber da sieht man mal ohne Schlaf, ohne Pause, dass da ziemlich viel Power drin steckt. Und insoweit kann man fast alles damit machen.
Wie war das, als du das allererste Mal einen Computer unter den Fingern hattest?
Ja, ich glaube, ich habe erstmal versucht, damit zu spielen, also eben wirklich Spiele zu spielen. Ich hatte das Glück, in dem Fall, meine Mama war bei der BSF und hat da eben noch mit diesen Lochkarten schon gearbeitet. Und deswegen hatten wir einen der ersten Computer auch zu Hause schon in den 80ern.
Wenn du eine Unterrichtsstunde für eine Klasse in der Oberstufe zum Beispiel vorbereitest, hier am Englischen Institut in Heidelberg, was ist dir ganz besonders wichtig?
Im Moment habe ich ja in der Oberstufe einen Seminarkurs und der heißt BEAM, Business, Entrepreneurship and Math. Also da geht es ums Gründen. Und das Gute ist, dass ich da nicht viel vorbereiten muss, weil, wie schon mal erwähnt, mache ich ja nicht so viel in meinem Unterricht. Und da kommen andere Leute, nämlich zum Beispiel eine junge Gründerin, und erzählt dann den Schülerinnen und Schülern was. Und ich muss das eigentlich nur begleiten.
Wer war zuletzt da?
Als allerletztes hatten wir online ein Meeting mit jemand aus Palo Alto auf Englisch. Da ging es ums Networking. Aber jetzt physisch vor Ort war jemand da von PwC und hat über einen Businessplan, den man dann auch schreiben muss, irgendwann praktisch gesprochen und Input gegeben.
Also im Grunde ist Gründen dann ein Schulfach?
Ja, genau.
Und weil du gerade Englisch erwähnt hast, wir sind am Englischen Institut, aber der Unterricht ist nicht immer auf Englisch. Das war jetzt nur das Palo Alto Beispiel, ne?
Ja, genau. Also wir haben schon einige Unterrichte auf Englisch und es gibt hier auch mögliche Abschlüsse, die in die Richtung gehen oder das berücksichtigen. Aber es ist nicht alles auf Englisch. Das ist historisch, weil die Schulgründerin eben Britin war.
Okay. Und es gibt dann manchmal Projekte. Ich habe dich bei einem Vortrag gehört und da hast du ganz begeistert über das Begeisterhaus gesprochen. Was war denn das für ein Projekt?
Ja, das war in gewisser Weise auch ein Flop. Also nicht alles, was man macht, klappt auch. Das ist auch noch ein Thema. Frustrationstoleranz muss groß sein, gerade auch im Bildungssystem. Immerhin fährt ein Begeisterbus noch herum, beziehungsweise mittlerweile zwei. Und das Land hat auch sowas Ähnliches gebaut. Ich tippe, das basiert darauf. Das Begeisterhaus, da war die Idee, die hätte ich immer noch, dass Schule als Sozialort ja super wichtig ist, aber in der Form, wie Schule oder wie Schulen in Städten liegen, nicht wirklich clever ist, sondern dass man ein Haus hat, wo praktisch in dem Fall auch generationenübergreifend gelernt werden kann, aber auch, ich nenne es mal spezialisiert, also von der Idee her gäbe es einen Ort, da kann man Theater machen und vielleicht Musik. Es gibt einen Ort, wo wirklich vielleicht ein Labor eingerichtet ist für Versuche. Es gibt ein Sportzentrum, also dass alles so ein bisschen dezentraler ist und ja, die Schülerinnen und Schüler auch zwischen diesen Häusern wechseln mit ihren Projekten.
Du sagst, es ist gefloppt. Was war der Grund?
Da will ich jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber vereinfacht gesagt war die Projektleitung einfach nicht gut.
Kritik habe ich gehört in dem Vortrag, als du sagtest, ja, es herrscht häufig noch Silo-Denken an Schulen vor. Inwiefern lässt sich sowas aufbrechen? Ich meine, das ist ja nicht mal eben schnipp gemacht und dann ist das Silo-Denken weg. Was sind das für Prozesse?
Ja, also Silo-Denken gibt es ja in mehrfachen Dimensionen, also einmal fachlich. Wir unterteilen halt die Welt in Fächer. Das macht an der Universität auch in vielen Bereichen Sinn, aber auch da gibt es immer mehr praktisch Schnittstellenfächer, also wo mehrere Wissenschaften auch miteinander arbeiten oder zusammenkommen. Ja, es gibt halt einfach diese Schulfächer. Andererseits gibt es auch viel mehr Projektorientierung mittlerweile, also auf Fachebene. Aber auch die Schule ist halt ein Schutzraum, ist auch wichtig, muss Schule auch bleiben. Gleichzeitig ist eben viel in der Welt da draußen. Und wenn man das nicht reinlässt in Schule, natürlich gefiltert und irgendwie auch strukturiert, verpasst man halt komplett was. Das ist uns ja auch passiert im Bildungssystem.
Gibt es so einen Slogan, so ein Motto, was du selbst für dich hast?
Also einmal, wenn du lehrst, lernst du. Also Teaching means learning ist auf Englisch. Das ist ein Motto. Wer macht, hat Recht, ist ein zweites Motto. Das wären, glaube ich, so die zwei wichtigsten. Und eben, ich kann dich nicht lernen. Vielleicht die drei.
Mal gucken, wo denn die Schülerinnen und Schüler sind von Steffen Haschler, ausgezeichnet mit dem Deutschen Lehrkräftepreis. Hier wird gerade gezeigt, da ist einer. Vielleicht magst du mal kurz vorkommen und dich vorstellen. Wer bist du?
Cem Perry und ich bin auch ein Schüler von Haschler, also vor allem in seinem Seminarkurs hatte ich BEAM. Ja.
Wann war zuletzt Unterricht?
Das ist jetzt schon bei mir ein Jahr her, weil ich den im ersten Kursjahr hatte und jetzt im zweiten nicht mehr. Das ging nur ein Jahr.
Es ging nur ein Jahr oder ja. Du hast Herrn Haschler abgewählt?
Nee. Andersrum. Der Kurs hat mich abgewählt sozusagen. Also der war dann vorbei nach einem Jahr, aber es war sehr interessant. Also ich muss sagen, es war schon mein Lieblingsfach. Mit Sport natürlich, Herr Ganz, wenn ich Sie sehe gerade da drüben. Aber doch, war schon sehr interessant, vor allem die Ausflüge auch sehr informativ, sehr innovativ. Darum geht es ja heute auch. Ja, ich würde sagen, wir haben alle sehr viel gelernt.
Weil du gerade einen Ausflug angesprochen hast, wo seid ihr zum Beispiel hin?
Also unsere Hauptreise war nach London. jetzt dieses Jahr war unsere Nachfolger sozusagen, sind nach Shanghai gegangen jetzt. Ich glaube, letzte Woche war das gerade erst. Und in London war das auch also echt wirklich eine Experience, wenn man es so sagen kann. Also wir waren da bei Heidelberg Materials, aber in London vor Ort. Dann SAP dort in den großen Headquarter da vor Ort. Das war auch sehr eindrucksvoll. Die haben gezeigt, was sie da mit KI machen und wie sie sich auch weiterentwickeln, um quasi dem ganzen Druck jetzt insbesondere da standzuhalten. Ja, und das war insgesamt, also London, sehr interessant. Dann waren wir auch an den Unis dort. Ja, an sich einfach der Unterricht und auch der Unterricht vor Ort dann, was wir da nochmal gelernt haben, war schon sehr interessant und vor allem auch, wenn man selber in der Zukunft mal irgendwann gründen will oder auch nur eine Idee entwickeln will, war das schon ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen, wenn man da den Kurs absolviert hat sozusagen.
Hast du denn schon Ideen, was du mal machen möchtest?
Ja, also tatsächlich die Idee, die ich in Beam mir überlegt habe, will ich auch selber verwirklichen und bin da gerade dabei, das aufzubauen, auch mit dem Herr Haschler noch nebenbei. Also wir sind da ab und zu noch in Kontakt, aber jetzt im Moment steht erstmal Abi an, also Abi zu absolvieren und dann geht es im Sommer weiter.
Und die Idee ist natürlich jetzt noch viel zu geheim, als dass man darüber reden könnte wahrscheinlich. Nicht, dass jemand die Geschäftsidee klaut.
Ja, ja, also das kommt drauf an. Ich meine, man braucht ja immer noch die Expertise, um sie dann durchzuführen. Deswegen, da bin ich mit dem Herr Haschler und unserem Team, glaube ich, ganz gut schon voraus in einigen. Deswegen kann man da, glaube ich, auch ein bisschen was erzählen.
Okay, also dann hau raus.
Also wir haben überlegt, eine Agentur zu eröffnen, quasi die medizinische Fachangestellte in Deutschland ausbildet und dann hier quasi den großen Mangel an medizinischen Fachkräften quasi zu decken. Und ja, da haben wir uns als Beispielland, was wir da als erstes quasi anschauen wollten, war Vietnam, um da quasi zu rekrutieren. Das hört jetzt ein bisschen hart an, aber um da quasi die ersten absolvierte Schüler, die da die Schule absolviert haben, die dann nach Deutschland kommen und dann hier ihre Ausbildung machen sozusagen. Und da haben wir auch schon mit den ein oder anderen Krankenhäusern gesprochen, die dann da extra Schulen auch aufmachen würden für uns quasi, die dann da unterzubringen, auch mit anderen Sprachen.
Okay, ich höre, der Job kann also kommen. Dann viel Glück fürs Abi.
Ja, danke.
Jetzt haben wir schon gehört, man kommt ganz schön weit als Schüler hier, ne? London, Cambridge, Shanghai. Geht's auch eine Nummer kleiner?
Sicherlich auch. Also ich glaube, alleine wenn man die Schule verlässt nach draußen, ist es schon viel wert oder man kann ja auch virtuelle Austausche machen. Also auch das ist was, wofür ich immer die Leute ermutigen würde, das Klassenzimmer in irgendeiner Form zu öffnen.
Denn auf der anderen Seite muss man sich das auch leisten können, wenn man natürlich so weit reist und die Ausflüge sind was Tolles als Schülerinnen und Schüler, aber nicht jeder hat die Möglichkeiten.
Genau, absolut. Also ich meine, jetzt mit der Shanghai-Reise, da wurden wir eingeladen. Das hatte, glaube ich, auch den Preiskontext. Und insoweit war es nur der Flug. Aber auch der Flug ist nicht günstig. Genau, das ist auch wieder ein Privileg dieser Schule zum Beispiel auch. Gleichzeitig, glaube ich, ist es so, dass auch die Schülerinnen und Schüler, die hier von der Schule gehen, ja auch später mit anderen interagieren und einfach durch das, was sie erfahren haben, auch wieder wirken. Also ich glaube nicht, dass man dann sagen kann, ja, weil das halt irgendwie nicht alle machen können, sollte man es gar nicht machen, würde ich sagen. Und zum Zweiten, wir müssen ja eh Formate ausprobieren, wie wir mit jetzt der Shanghaier Schule auch in Kontakt bleiben können. Und das sind dann virtuelle Formate und die sind heute ja mit Technologie super leicht auch für andere Schulen umsetzbar.
Jetzt ist es schwer, so eine Reise in 2-3 Minuten zusammenzufassen. Dennoch der Versuch, was möchtest du weitergeben? Wie war's?
Ich habe es noch nicht verarbeitet. Ich komme gerade erst zurück und hänge im Jetlag fest. Also vielleicht anekdotisch der Schulalltag eines Schülers bei der Schule, wo wir waren. Das beginnt um 6.30 Uhr und endet um 21.30 Uhr, 5 Tage die Woche, halbe Stunde Mittagspause, zu 40 in einem Zimmer. Es war Regenzeit, also auch jetzt nicht so super angenehm in den Zimmern. Uns geht es heute hier ein bisschen ähnlich mit dem Wetter. Das ist schon tough. Und die übernachten in der Schule und arbeiten alle zu der großen Prüfung hin, die dann einfach ihr Leben ziemlich bestimmt.
Was haben die deutschen Schülerinnen und Schüler dazu gesagt?
Ich glaube, die fanden das erstmal überraschend. Oder zumindest, es war mal eine neue Perspektive, auch auf wie gelernt wird, was die denken. Das macht was mit jemand.
Ist jemand da, der mit war, oder sind die noch im Jetlag so wie du?
Die haben jetzt, glaube ich, diese Woche bis zu 4 Prüfungen.
Okay.
Das heißt, da ist niemand übrig geblieben, der die jetzt heute hier ist. Genau, wir machen erst in 2 Wochen, ist es, glaube ich, nochmal so einen ruhigen Elternabend, um da auch nochmal gemeinsam ein bisschen drüber zu reden.
Was habt ihr alles sehen können in dieser Zeit, in der ihr da wart?
Auch wir haben um 7 Uhr ungefähr angefangen, bis 22 Uhr, auch Samstag und Sonntag, also haben viel gesehen. Vereinfacht gesagt, haben wir sehr viel Essen erlebt und waren an allen möglichen Orten, also Museen, Universitäten, Schulen. Wir sind mit dem Schnellzug gefahren, der natürlich auf die Minute pünktlich ist, egal wann man da hingeht, aber auch einfach dann wegfährt. Super viel gesehen, aber auch total wenig am Ende des Tages und viele Menschen.
Es ist jetzt kurz vor 12, Mittagspause. Was habt ihr als Schulmittagessen in Shanghai bekommen?
Schulmittagessen, also das war einmal, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt, weil das müsste ich eigentlich wissen, aber das war praktisch, das müssten Bananenblätter gewesen sein, eingebunden und da war Reis drin, das war einmal innen drin nochmal mit was Süßem und für unsere Vegetarierinnen und Vegetarier war das nicht so einfach, im anderen war halt noch was mit Fleisch drin, das war zum Beispiel ein Essen.
Gab's was, wo du dich echt zusammenreißen musstest? Das ist ja bei Auslandsreisen manchmal so und wenn man eingeladen ist als Gast, kann man etwas schlecht ablehnen, weil es unhöflich wäre.
Ja, klar, aber... Genau.
Zum Beispiel?
Ist ja nur machen. Also, ja, gibt ein
paar.
Du
überlegst gerade, ob du es rauslassen sollst oder nicht.
Ja.
Ich sehe das.
Ich würde vielleicht, also vielleicht nicht.
Okay, wir wollen also niemanden das Mittagessen verderben.
Naja, andersrum, die Sachen sind auch echt lecker und gesund. Ich hab auch mich mehr bewegt als sonst, weil ich viel im Computer arbeite. Ich habe 2 Kilo abgenommen. Wir essen sehr gesund, sehr frisch. Also es ist echt... sehr spannend auch, wie viele verschiedene Geschmäcker es gibt und Gerichte, die ganz unterschiedlich sind.
Und wir lassen das so mal stehen, es kommt dann auch manchmal eine Überraschung vorbei.
Ja.
Gut, wir interpretieren das Grinsen mal frei. Ich sage herzlichen Dank, dass wir hier sein durften am Englischen Institut in Heidelberg. Nochmal Glückwunsch an dich, Steffen, als ausgezeichnet mit dem Deutschen Lehrkräftepreis und Dankeschön ans Publikum.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.